Grundsätzlich sind wir jetzt gerade in der absoluten Spitze des individuellen Konsums und der individuellen Wünsche. Und das zeigt sich natürlich auch im Supermarktregal.
Wenn man sich mal anschaut, was es alles gibt, von Gouda, Emmentaler, Weichkäse, also alles Mögliche für jeden Liebhaber. Und ich glaube einfach, diese Vielfalt, die macht gerade diese Kategorie total spannend.
Was wir noch nicht ganz geschafft haben, ist Wachstum und Konsum weiter zu denken, aber qualitativ zu wachsen und nicht immer nur quantitativ.
Nachhaltigkeit ist ja auch ein ganz weiter Begriff und ich glaube, die Verbraucher interpretieren das für sich natürlich auch unterschiedlich.
Hi und herzlich willkommen beim Podcast Let's Talk Milch von der Initiative Milch. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema zwischen Traditionen und Trends. Was bewegt die Milch? Mein Name ist Tarek und ich habe wie immer die große Freude, durch den Talk hosten zu dürfen. Glaskugeln raus und Kaffeesatz lesen. Denn heute geht's bei Let's Talk Milch um die Gegenwart und die Zukunft der Milch. Spaß beiseite, wir haben natürlich echte ExpertInnen am Start und fragen sie, welche Milch und Milchprodukte werden gekauft, wie verändern sich die Ansprüche an sie und welche Rolle spielt die Milch in der Ernährung von morgen? Gemeinsam mit Zukunftsforscher Tristan Horks und Marktforscherin Okjin Kim schauen wir, wie sich Geschmäcker, Gesellschaft und Ernährung verändern und was das für die Milch bedeutet. Viel Spaß bei Let's Talk Milch, dem Podcast der Initiative Milch. Tristan, du warst ja schon mal bei uns zu Gast in der Folge Milchwirtschaft meets Zukunft. Da haben wir, wie der Titel schon verrät, über die Zukunft der Milchwirtschaft gesprochen. Heute schauen wir uns an, was die VerbraucherInnen wollen von der Milch, von Ernährung im Allgemeinen. Und du weißt ja ganz genau Bescheid, wenn es um Trends und um Transformationen geht. Und da wollen wir ja wissen, was passiert in diesem Kontext mit der Milch.
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage. Im Feld des Konsums sehen wir, dass sich immer mehr, auch wenn man es schon manchmal vergessen hat, immer mehr gerade im Thema Nachhaltigkeit und Ökologie tut. Und wir arbeiten eben mit der These, dass, und das wissen wir ja, glaube ich, alle, der Übergang, dieser ökologische Übergang in die nächste Phase der Menschheit, wo wir uns von dem Fossilen trennen und reinkommen in eine sinnvolle Kreiswirtschaft, dass das nicht von heute auf morgen passiert, aber dass wir genau in diesem Übergang drin sind. Und da ist natürlich gerade jetzt bei uns Milch als eines der zentralen Lebensmittel natürlich total relevant, wird natürlich medial bespielt, wird dann über die Milch tot gesagt. Das macht man ja immer gerne, Schlagzeilen, Milch ist tot, so, das klingt immer ganz super. Und meine These ist, dass das nicht der Fall ist, sondern dass sich die Konsumenten diversifizieren. Das ist eben so. Wir sind immer individueller. Und dass sich eben auch die Produktwünsche demnach verändern, aber dass nicht einfach eines der zentralen, ja, Produkte, die wir haben, einfach verschwinden wird. Das wäre mal so die grobe Grundthese. Dazu eben noch gesagt, sie wird ökologischer.
Alles, was du gerade gesagt hast, werden wir natürlich gleich auch noch vertiefen. Thema Nachhaltigkeit, Thema, was wollen KonsumentInnen, wenn es um Milch geht oder um Milchprodukte. Bevor wir das aber machen, haben wir noch eine zweite Gästin mit dabei. Ich habe es gerade schon kurz angesprochen. Okjin, du bist Analystin bei Nielsen. Und Nielsen ist eines der führenden Marktforschungsunternehmen weltweit. Eure Zahlen helfen also, das Verhalten der Einkaufenden besser zu verstehen. Okjin, habe ich da gerade Unsinn gelabert oder stimmt das?
Ist alles richtig. Also wenn man immer hört, Marktforschung, Daten, dann klingt das immer so erstmal ein bisschen öde und langweilig. Aber wir haben wirklich so eine Masse an Zahlen. Und wenn man da mal anfängt, sich mit den Zahlen zu beschäftigen, da kommt dann Leben rein. Also es wird dann ganz bunt, weil es sind ganz unterschiedliche Zahlen. Wir haben Abverkaufszahlen, aber wir haben auch die Verbraucher, die eben Lebensmittel einkaufen und können die dann entsprechend differenzieren. Sind sie jung, sind sie alt, achten sie sehr auf Sport, Gesundheit. Und das macht das dann natürlich total spannend zu verstehen, hat sich das Einkaufsverhalten, wie hat sich das Verhalten verändert und warum hat sich es verändert.
Du hast es schon gesagt, Zahlen ist dein Metier unter anderem. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn du jetzt im Supermarkt unterwegs bist, kannst du noch ganz normal einkaufen oder siehst du direkt schon, ah, guck mal, hier ist dies, das Ananas, das könnte vielleicht das bedeuten für die KonsumentInnen. Wie kauft eine Analystin ein?
wie ein normaler Mensch, aber auch wirklich mit der Brille eines Marktforschers. Also wenn es mal schnell gehen muss und hat nicht so viel Zeit, dann geht man wie ein ganz normaler Mensch einkaufen. Also ich gucke jetzt nicht immer, ach, da ist ja ein neues Produkt, wie sieht das aus? Ich nehme es in die Hand, ich kann man auch dann riechen, wenn es zum Beispiel ein neues Shampoo ist oder ein Duschgel. Und manchmal ist es wirklich so, Einkaufsliste, okay, ich brauche Milch, ich brauche Joghurt, ich brauche Brot, Butter und was Frisches, Gurke, Salat, dann kaufe ich genauso wie jeder andere Mensch ein.
Aber ich glaube, man muss jetzt kein Trendforscher sein, um zu verstehen, dass sich das Angebot im Supermarkt, auch wenn es um Milchprodukte geht, schon in den letzten Jahren auch extrem verändert hat. Ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr von allem, oder Tristan?
Das stimmt. Also wir sehen das über sehr, sehr viele verschiedene Konsumskategorien, aber gerade im Bereich Milch, weil ja auch das ganze Thema mit den pflanzlichen Ersatzprodukten jetzt losgegangen ist, sprießt es ja aus allen Ecken und Enden. Und das ist auch gut. Für Innovation ist es gut und es ist auch gut, wenn diese Produkte gelegentlich auch mal scheitern. Ja, also wir haben ja hier in Deutschland vor allem nicht gerade die beste Scheiterkultur, würde ich sagen. Aber es gehört natürlich zum gesunden Marktgefüge dazu, dass auch manche von diesen Sachen floppen. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Was man schon klar erkennen kann, ist, dass wir eine immer diversere, individualisiertere Gesellschaft haben und dass sich deswegen die Produkte auch so verhalten. Aber grundsätzlich sind wir jetzt gerade so an der absoluten Spitze des individuellen Konsums und der individuellen Wünsche. Und das zeigt sich natürlich auch im Supermarktregal. Der Markt soll ja auch den Konsumenten folgen.
Also das kann ich nur bestätigen. Also wenn man so bestimmte Trends sieht, wie zum Beispiel auch Skier, Protein und gerade auch die Milchprodukte, da ist wahnsinnig viel an Innovation, aber da ist natürlich auch einiges, was floppt. Ne? Also man braucht jetzt auch nicht die fünfte Fruchtjoghurtmarke mit Ananas, Maracuja und Salted Karamell. Also das sehen wir natürlich auch. Milchprodukte, die es vielleicht in Deutschland gar nicht gab, sondern eben auch aus anderen Ländern dann zu uns herkommen oder eben auch mitgebracht werden oder dann auch nachgefragt werden, wie zum Beispiel der Ayran. Das sind natürlich dann auch ganz neue Produktsegmente, die es vorher gar nicht gab und jetzt aber auch in Deutschland erhältlich sind.
Ich bin jetzt bereit für ein paar Zahlen und Erkenntnisse, denn wir wollen ja gucken, was wollen die KonsumentInnen, auch bei der Milch, aber nicht nur. Und Okjin, da würde ich dich ganz gerne mal fragen, was habt ihr da so herausgefunden? Also zu welchen Produkten greifen die KonsumentInnen am liebsten? Was ist nachgefragt? Also was wird nachgefragt? Was kannst du uns da erzählen?
Also was wir ja sehen ist, dass die Milchprodukte schon jahrelang rückläufig sind. Also wir hatten jetzt durch Corona, alle waren zu Hause, wollten auch mal was Neues ausprobieren. Da gab es natürlich dann einen wahnsinnigen Zulauf und Nachfrage an Milchprodukten. Das ist egal auf welche Kategorie. Und jetzt sehen wir wieder einen ganz, ganz starken Rückgang. Und das sehen wir auch besonders stark eben auch bei der Frisch- und Trinkmilch. Das sind die größten Bereiche im Bereich der Molkereiprodukte. Und wir sehen aber auch Verschiebungen. Also zum Beispiel der Naturjoghurt ist immer relativ stabil geblieben, wächst jetzt auch wieder an. Wir haben Trinkjoghurt, was wieder ansteigt. Und wir sehen Verschiebungen in dem Verbrauch und Einkaufsverhalten innerhalb der Molkereiprodukte. Und zu Molkereiprodukten gehört natürlich auch der Käse. Und der ist wieder tatsächlich im Aufwind und sehr, sehr beliebt. Es hat jetzt durch die Inflation und Preise, die Molkereiprodukte, Milch und Käse, Butter, die sind wahnsinnig angestiegen. Und da haben die Verbraucher natürlich schon geschaut, wie komme ich jetzt zurecht, muss aber ja trotzdem noch essen und trinken. Aber wir sehen jetzt wieder ja ein Wachstum in vielen Bereichen, gerade auch im Käsebereich.
Über das K-Wort, aka den Käse, sprechen wir natürlich auch noch. Vorab möchte ich noch gerne von dir wissen, du hast es ja schon gesagt, ihr schaut darauf, was gekauft wird. Ihr schaut auch, wer das Ganze kauft. Also wer kauft am Ende welches Produkt? Da frage ich mich, habt ihr so eine kleine Kamera im Supermarkt oder im Einkaufswagen oder auf der Geldkarte mit drauf? Also wie bekommt ihr das heraus, wer da eigentlich was gerade kauft?
Das hätten wir, glaube ich, zusätzlich auch gerne. Also wir haben zwei Panels. Wir haben einmal das Haushaltspanel, was du angesprochen hast, das Verbraucherpanel. Dann wissen wir, wo sie eingekauft haben, was sie eingekauft haben, wie viel sie eingekauft haben, auch zu welchem Preis. Und das sind 20.000 Haushalte. Wir werden nächstes Jahr 30.000 Haushalte haben. Die Daten sind anonymisiert. Wir rechnen sie auf die 42 Millionen Haushalte, die wir in Deutschland haben und können dann eben feststellen, was besonders stark gekauft wird oder ob es eben auch ein Shifting, ein Wechsel gibt. Ich kaufe letztes Jahr vielleicht eben Milch und dieses Jahr kaufe ich dann eben vielleicht keine Milch mehr, aber dafür vielleicht die pflanzlichen Drinks. Also das können wir dann eben sehr, sehr gut analysieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite ein Handelspanel. Da kooperieren wir mit Rewe, mit Edeka, Kaufland und Aldi, Lidl, die uns ihre Daten zur Verfügung stellen und können dann sehen, was sind die Abverkaufsdaten, welcher Wettbewerb tut sich besser. Dann gibt es ja auch, wenn man einkaufen geht oder im Handzettel sieht, oh, das ist ja heute 30 Cent günstiger, gehe ich jetzt doch lieber vielleicht zu dem einen Geschäft oder vielleicht in den anderen Geschäft. Und da können wir dann nochmal genauer schauen, wie die Abverkaufszahlen sind.
Und du hast Corona gerade schon angesprochen. Jetzt ist ja Corona ein Moment, der Kaufverhalten beeinflussen kann oder beeinflusst hat. Jetzt sind wir aber auch in einer sehr angespannten Zeit, wenn man sich die Kriege auf der Welt anschaut. Stichwort Inflation. Welchen Einfluss haben denn so welche Faktoren auf das Kaufverhalten von KonsumentInnen?
Was wir sehen ist, dass die Besuche in den Supermärkten wieder angestiegen sind. Und das sieht man auch an diesen Einkaufsanlässen, die wir Shopper Missions nennen, dass man weggeht von diesen Großeinkäufen und verstärkt diese kleineren Einkäufe tätigt. Also gerade diese Ergänzungseinkäufe, auch weg von diesen Vorratseinkäufen, hat einerseits damit zu tun, dass die Preise gestiegen sind. Das heißt, man guckt vielleicht stärker auch auf diese Prospekte und sieht, ah, da ist es günstiger und macht gar nicht mehr diesen Großeinkauf. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch ein großes Thema Zero Waste, dass man eben nicht mehr so viel wegwerfen will. Und ich glaube, vor Corona hat man gesagt, der Joghurt, der ist abgelaufen, den schmeiße ich in die Mülltonne. Und jetzt achtet man drauf, okay, ich kann den vielleicht auch noch essen, obwohl jetzt das Haltbarkeitsdatum gestern gewesen ist. Und dass man da wesentlich stärker drauf achtet, eben nicht wegzuwerfen und dann auch wirklich das kauft, was man braucht und nicht einfach zu viel kauft.
Das mit dem Haltbarkeitsdatum ist ja eh so ein Ding, ne? Also nur weil da jetzt draufsteht 3.12. und es ist der 4.12., heißt das ja nicht, dass die Sache schlecht ist. Da würde ich immer allen Leuten raten, einfach mal probieren. Wenn es drin bleibt, war es gut. Wenn es wieder rauskommt, war es schlecht. So eine kleine Bauernregel von mir.
Dr. Tarik.
Ja, hat gesprochen. Okjin, du hast es schon angesprochen, Zero Waste, das ist ein ganz guter Ball, den ich jetzt rüberschmeißen möchte an Tristan, denn wir reden ja immer darüber, alle wollen Nachhaltigkeit, alle wollen nachhaltiger werden, allen ist das super wichtig, was ja auch super wichtig ist. Manchmal ist aber auch gar nicht Nachhaltigkeit drin, obwohl es draufsteht. Würdest du aber trotzdem sagen, merkst du auch in deiner Arbeit, dass die KonsumentInnen immer mehr nachhaltige Produkte wollen?
Das sieht man schon. Spannenderweise gibt es ja dieses Phänomen des sogenannten Value Gaps. Ja? Also die Wünsche, die wir im Konsum haben, mit dem zu matchen, was wir uns leisten können, das geht sehr oft auseinander. Und vor allem muss man jetzt sagen, ich untersuche sehr viel die jüngeren Generationen. Ja? Und gerade im Bereich Trendforschung, ja, jung sein ist trendig, ist cool. Ja? Obwohl die relativ wenig Kaufkraft haben, muss man aber sagen, da werden Trends meistens gemacht, weil sie ja auch gerade durch Influencer und so weiter sehr schnell verbreiten können. Und da sieht man eben sehr oft, dass durch die extrem niedrige Kaufkraft vergleichsweise für ihr Alter, ja, weil die älteren Generationen hatten viel mehr Kaufkraft. Und ich weiß, es schmerzt gerade viele, Inflation, die Sachen werden teurer. Nur gleichzeitig zwingt es uns auch, einen neuen, alten Umgang wieder mit Lebensmitteln zu schaffen. Ja, also die Wegwerfgesellschaft als solches, die gilt es natürlich schon zu hinterfragen. Und das machen wir auch gerade. Zuerst haben wir es aus einem moralischen Argument gemacht und versucht. Jetzt kommt langsam das Preisliche dazu. Und irgendwann, wenn das eben multifaktoriell wird, dann setzt sich auch irgendwann durch.
Okjin, du hast es vorhin schon angesprochen. Lass uns da gerne noch mal ein bisschen weiter reingehen. Und zwar in die Frage, denn man hört ja aktuell in den Medien, dass der Verbrauch von Trinkmilch seit Jahren sinkt. Und was dann da so ein bisschen draus gemacht wird, ist, niemand will gefühlt mehr Milch. Deckt sich das mit den Beobachtungen, die ihr gemacht habt?
Wir sehen tatsächlich an den Abverkaufszahlen, dass die Trinkmilch vom Absatz her zurückgeht. Wir sehen das stärker bei der Frischmilch. Und was wir auch sehen, ist, dass weniger die Jüngeren, also Tristan hat es ja auch angesprochen, dass er sehr stark auch die jüngeren Menschen beobachtet, weniger in den Milchprodukten einkaufen oder sie verwenden und dass es noch die ältere Generation ist, die sehr stark Milchprodukte kaufen, hat, denke ich mal, auch einfach eine historische Entwicklung. Das ist, glaube ich, auch so einfach ein Hauptgrundnahrungsmittel und das verschiebt sich. Und ich glaube, Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema, um das zu verstehen. Andererseits denke ich aber auch, was Gastronomien angeht, Coffeeshops, Bars, das kennt die ältere Generation nicht. Das ist ein Phänomen, das gibt es vielleicht so seit 20 Jahren und jedes Jahr gibt es immer mehr. Und man trinkt vielleicht auch den Kaffee nicht mehr zu Hause, sondern es ist trendig, den auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum Studium oder vielleicht auch zur Schule einfach draußen zu trinken oder mittags auch. Und dann gibt's ja auch eben auch sehr viele Coffeeshops, die auch diese Atmosphäre und dieses Gefühl, stylisch und cool zu sein, mitzugeben. Und ich denke, das ist auch ein Phänomen, was man, glaube ich, auch mit berücksichtigen sollte, dass wir ein anderes Out-of-Home-Verzehr haben, was wir vor 20 Jahren eben auch nicht hatten.
Ich habe nämlich auch gelesen zum Beispiel, dass sowas wie Milchmischgetränke, Eiskaffee, Cappuccino to go, dass das auf jeden Fall Sachen sind, die gerade dann auch, wie du auch schon meintest, bei einer jüngeren Zielgruppe immer noch super populär ist. Und zum Beispiel auch das, und korrigiere mich gerne, wenn das nicht stimmt, dass zum Beispiel die Weidemilch seit Jahren immer gefragter wird.
Absolut. Also zu dem einen Punkt, dass wir auch eine Verschiebung haben statt der normalen weißen Milch hin zu Eiskaffee, was Verwöhnung bedeutet, was super schmeckt, weil das natürlich dann auch mit verschiedenen Geschmackssorten kommt oder auch die Milchmischung. Das ist auch natürlich Convenience. Ja, ich kann das kaufen, ich trinke sofort, ich muss da jetzt auch nichts anrühren, es erfrischt. Das sind viele Benefits oder Nutzen, die die Menschen dann auch möchten. Und dann eben auch dieses, was denke ich auch so Richtung Tierschutz, Nachhaltigkeit gibt, dass da auch vieles getan wird und darunter eben auch die Weidemilch. Und das sehen wir auch wirklich einen ganz, ganz starken Sprung macht. Also wir haben da, es klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber über 10% wird Weidemilch gekauft. Also fast so hoch wie Biomilch.
Und jetzt könnte man ja denken, passt mal auf Leute, also weniger Trinkmilch wird gekauft. Heißt das dann ergo auch, dass pflanzliche Produkte wie zum Beispiel Sojamilch oder Hafermilch, dass die quasi diese Lücke füllen?
Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass sie das zukünftig, also jetzt mit dem Status, was wir haben, der Situation nicht auffangen. Also wir sehen jetzt schon, dass die großen, hohen Milchverluste nicht durch die Milchalternativen aufgefangen werden. Und wenn ich dann auch noch mal Zahlen mitgeben darf, also wir sehen, dass zum Beispiel die Haarmilch kaufen über 80%, also fast jeder Haushalt kauft Haarmilch. Und bei den pflanzlichen Drinks sind das 40%, also die Hälfte von denen, die Haarmilch kaufen.
Tristan, du schaust ja besonders auch auf die Gen Z, wenn es um Kaufverhalten geht, natürlich auch bei der Milch. Jetzt würde ich gern von dir wissen, ist es so, dass die Trinkmilch auch bei den Jüngeren immer weniger wird und so welche pflanzlichen Produkte immer mehr gekauft werden?
Also da diversifiziert es sich ganz sicher. Das ist ja klar zu sehen. Aber gerade was bei den Jungen so spannend ist, und deswegen gibt es da, glaube ich, auch so eine Aufsplittung eben in verschiedene Produktkategorien immer mehr, ist, dass Gesundheit auf einmal einen sehr, sehr hohen Stellenwert erhalten hat. Ja? Also wenn man Umfragen macht und mal schaut, welche Werte sind denn so 22, 25-Jährigen wichtig, sagt der Großteil Gesundheit. Ja? Also das ist relativ überraschend. Und da kommt natürlich eine Sache ins Spiel, wo die Milch sehr gut punkten kann. Und das ist natürlich Fitness, Sportivity nennen wir das im Trendjargon. Also dass Sport auch immer wichtiger wird für die Jungen, weil wir wissen, Zivilisationskrankheiten sind jetzt da und bremsen unsere Lebenserwartung. Da sollte man früh anfangen, sich dagegen zu wehren. Und das heißt, man will mehr Protein, aber weniger Fleisch. Ja, und es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, zum total vegan zu hüpfen, aber vegan in Deutschland, Österreich, das sind 2%. Ja, und das ist natürlich eine Nische, sondern eine ziemlich große Lücke, wo natürlich diese ganzen verschiedenen Milchprodukte ziemlich gut reinspielen können. Ja, weil eine Sache, die Milch gut kann, das haben wir auch assoziativ drauf, ne? Knochen, Muskeln, das geht schon. Und da ist, glaube ich, auch vor allem das Potenzial für die Branche gerade drin, dass Gesundheit, Protein, dass das natürlich auch in Trinkformen oder in verschiedenen Konsumsformen dann eigentlich relativ gut klappt. Ja. Aber die Grundformel ist natürlich gerade bei der Gen Z, bei meiner Generation auch noch so ein bisschen, die sind diverser. Und das heißt, man wird diverseren Konsum haben. Aber das Ziel Gesundheit, ja, das kann man über die gesamte Generation vergleichsweise sehr stark sehen. Und das kann sich natürlich auch durch den Influencer-Markt auch unglaublich schnell verbreiten. Ja. Man muss ja nur einmal richtig viral sein und zack, hat man schon die halbe Altersgruppe als Kunden und Kundinnen. Das ist schon sehr praktisch.
Lass uns nochmal zurück zu den KonsumentInnen kommen, denn Okjin, du hast es schon gesagt, den Käufer, die Käuferin als homogen Brei, den gibt es so nicht mehr, als homogen Milchbrei, ha, das finde ich gut, sondern die KonsumentInnen unterscheiden sich. Ihr habt trotzdem versucht, diese KonsumentInnen in Typen aufzuteilen. Ayran spielt eine immer größere Rolle, auch bei KonsumentInnen in Deutschland. Auxin, wenn ich jetzt Ayran und zum Beispiel auch Kefir gerne trinke, wo wäre ich denn da bei euch bei den Typen angesiedelt?
Ayran ist ja was relativ nicht historisch in Deutschland, sondern eher was Eingebrachtes. Das sind bei den Trendigen. Und dadurch, dass es natürlich auch leicht ist, ist es auch bei den Körperbewussten, die das sehr, sehr stark verwenden und trinken. Bei Kefir ist es so ein bisschen unterschiedlich. Das ist auch bei den Körper- und auch bei den Trendigen. Aber wir sehen das auch so ein bisschen bei den Älteren, weil das eben so diese Darmflora auch ein bisschen unterstützt und dadurch natürlich dann auch gerne von den Älteren getrunken werden.
Und falls ihr euch jetzt fragt, welcher Typ ich bin natürlich körperbewusst und trendy. Genau. Ja, was anderes kommt mir gar nicht in die Bude.
Ich auch.
Tristan, ja, ich wollte dich gerade fragen, du auch?
Absolut. Also ich muss auch sagen, ich bin wirklich sehr stark in den Ayran-Trend reingekippt. Aber als Zukunftsforscher möchte ich auch sagen, ich habe schon sehr viel Ayran getrunken, bevor es cool war. Ja, also will ich nur festhalten an dieser Stelle. Aber für mich ist zum Beispiel eigentlich spannenderweise in meinem eigenen Konsum ist Ayran eigentlich der Ersatz für normale Trinkmilch geworden. Ja, also wie früher, gerade als ich noch jung war, zum Kühlschrank gegangen, aufgemacht, einfach mal ordentlich Milch getrunken, jetzt stehen da einfach ein paar verschiedene Ayrans drin. Ich bin schon so weit, dass ich die Geschmäcker der verschiedenen Marken rausschmecke. Ne? Also ich bin ein richtiger, oh, wow. Man kann mit mir wahrscheinlich schon Blind Tastings machen. Also das ist
du bist ein Ultra. Du bist ein Ayran-Ultra.
Bin ich völlig drauf reingekippt. Ja, also trendig und mal mehr, mal weniger körperbewusst, würde ich sagen. Da passe ich ganz gut rein.
Und sag mal, wie erklärst du dir die Tatsache, dass Produkte wie zum Beispiel Ayran immer mehr auch in Deutschland getrunken werden?
Naja, also wir haben das ja die ganze Zeit schon gestriffen, aber es ist so, die Generation, die Jüngeren sind diverser, auch von Hintergründen her, was Abstammung, Herkunft und so weiter ist. Und die bringen natürlich, da oft durch ihre Elterngeneration, natürlich auch verschiedene Konsumgüter, sagen wir mal, in Umlauf. Und ich sag's mal so, ja, also ich war zum Beispiel auf einer sehr, sehr internationalen Schule und da wurde am Pausenhof wurde immer Tauschhandel betrieben, ja. Und da kommt man dann mal relativ schnell auf den Geschmack von anderen Sachen. Und wenn man das dann irgendwann später mal im Supermarkt, gerade wenn das so eine Testnummer ist, wo irgendein Unternehmen gerade versucht rauszufinden, gibt's dafür einen Markt oder nicht, dann kommen auf einmal viele drauf, ah, das kenne ich ja noch von früher. Und dann setzt sich das auf einmal ganz stark durch, ja. Also es ist eigentlich einfach ein Spiegel einer immer multikulturelleren Gesellschaft, dass eben auch Produkte aus verschiedenen Herkünften entstehen. Ja. Und das ist auch meines Erachtens verdammt gut so.
Kommen wir nun zum großen K-Wort, und zwar Käse. Auxin, du hast es schon gesagt, die Liebe zum Käse bleibt. Kannst du dir erklären, warum KonsumentInnen nicht auf Käse verzichten können und wollen?
Es ist die Vielfalt. Also wenn man sich mal anschaut, was es alles gibt von Gouda, Emmentaler, dann haben wir einen Weichkäse, wir haben Edelschimmelpilzkäse, also alles Mögliche für jeden Liebhaber. Und ich glaube einfach diese Vielfalt, die macht gerade diese Kategorie total spannend. Und man muss, glaube ich, auch verstehen, Deutschland ist ein Abendbrotland. Also wir haben das auch in diesen Shopper Missions, was ich zu Anfang erklärte, tatsächlich auch eine Destination Brot. Das heißt, da sieht man auch das, was wir haben nämlich das auch in anderen europäischen Ländern, dieses gibt's gar nicht, diesen Einkaufsanlass, dass ich was fürs Brot kaufen möchte. Und das ist so ganz klassisch halt ein ganz, was für Deutschland sehr, sehr traditionell ist und ein bisschen verloren gegangen ist. Aber ich glaube, das kommt auch gerade wieder, weil ich habe jetzt auch auf Social Media gibt's jetzt auch wieder tolle Vorschläge für Gerichte zum Abendessen und dass man das eben auch bunter gestalten kann, neben Wurst, Käse, auch Alternativen, das dann auch nochmal mit tollem Gemüse und Salat dann nochmal anreichern kann.
Toll. Ein bisschen Emily in Paris steckt also in uns allen, würde ich mal sagen. Tristan, du hast vorhin schon das Thema Gesundheit angesprochen, der Gen Z. Ist das Thema Gesundheit, Selbstoptimierung, mentale Gesundheit, Körper, Body, Positivity und, sehr, sehr wichtig. Das zeigt sich auch darin, was sie isst und wie sie isst. Kannst du dir erklären, warum das Thema Gesundheit und Selbstoptimierung so einen hohen Stellenwert hat, bei der Gen Z und auch mehr als zum Beispiel bei den Generationen davor?
Also generell war die These immer, dass das sehr stark damit zusammenhängt, je gesünder man ist, desto besser kann man sich auch, wenn man so möchte, im Netz inszenieren, weil man ja meistens, wenn man gesünder ist, auch besser ausschaut. So, das war ja jetzt sehr, sehr lange die These. Jetzt ist ja gerade im Feld der Instagrammability und so weiter, in dieser sehr starken Oberflächlichkeitskultur, das kann man ja mittlerweile alles ziemlich gut faken. Ja, also da muss man eigentlich gar nicht so gesund sein, wie man möchte. Es gibt aber natürlich das ist auch ein Fortschritt, ja, diese Tendenz, dass die jüngeren Generationen mehr Informationen haben, ja, als Konsument, als Konsumentin. Und deswegen auch früher, wenn man so möchte, da dahinter schauen und schauen, was ist eigentlich wirklich gesund für mich, was ist wirklich gut für mich. Denn du hast es auch kurz gesagt, ja, mentale Gesundheit spielt ja auch eine Rolle da. Und mentale und physische Gesundheit, die sind nicht mehr zu trennen. Ja. Das heißt, dieser Zusammenhang zwischen psychischer und physischer Gesundheit und physischer Gesundheit, die kann man am besten durch Bewegung und vor allem durch Ernährung beeinflussen. Ja, und wir wissen alle, die großen Zivilisationskrankheiten kommen momentan vor allem vom Mangel an Wissen über diese beiden Sachen. Mittlerweile dreht sich das Ganze in einen Trend, den wir Planetary Health nennen. Der schöne Faktor, dass das, was für uns ernährungsmäßig gesund ist, meistens auch für den Planeten relativ gesund ist. Ja, dass man nicht nur die eigene Gesundheit fördert, sondern auch die planetarische, wenn man so möchte. Ja, das klingt jetzt natürlich wie bei so vielen Themen, ich als armes, kleines Würstchen, als Individuum, was kann ich daran verändern? Aber in einer sehr vernetzten Generation, wo Trends sich auch schnell durchsetzen können, hat das auch schon richtigen Wert. Ja, also ich würde das nicht unterschätzen. Wir wollen ja langsam wieder zur Harmonie mit der Natur zurück. Ja, und da will man natürlich auch so konsumieren, wie es aus der Natur kam. Es macht mich gesund. Ich bin ja auch ein Mensch aus Fleisch und Blut und auch aus der Natur entstanden. Und das ist so eine positive Feedbackschleife, die da entsteht. Also es hat sich gewandelt, glaube ich, von so ein bisschen einem Oberflächlichkeitskult hin zu einem ja, psychisch-physischen Gesundheitsthema, das eben jetzt auch noch zusätzlich den Planeten retten kann. Ich meine, was will man mehr? Er ist doch perfekt.
Ja, das ist auch der so ein bisschen der Treiber, warum die pflanzlichen Alternativen so einen starken Zulauf auch haben und Akzeptanz haben, weil sie genau das tun, es ist gut für mich und es ist aber auch gut für die Erde. Und da spielt es natürlich genau rein.
Aber da ist eine leichte Verkennung drin, meines Erachtens. Ja. Also ich, der in Österreich lebt, ja, also hier sind zum Beispiel Milchkühe und Kühe sind unglaublich wichtig für das Ökosystem. Ja. Nur weil die Debatte über diese Themen immer so zugespitzt führt, ja, ist es, sobald ein Tier involviert ist, ist das automatisch schlecht für den Planeten. Ja. Ja. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Ja. Wir als Menschheit, deswegen sind wir ja auch lange so erfolgreich geworden am Ende als Menschheit, ist, weil wir eben auch Nutztiere geschaffen haben. Und ich glaube, was wir noch nicht ganz geschafft haben, ist Wachstum und Konsum weiter zu denken, aber qualitativ zu wachsen und nicht immer nur quantitativ. Ja, also wenn du hier in Österreich alle Kühe entfernst, bricht dir das Ökosystem Almen und Alpen zusammen. Ja, natürlich, es ist auch unfair. Ja, ich bin 18, 19 und stürze auf eine Welt der Informationen, die total zugespitzt ist. Also ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen wieder an Differenzierung auch arbeiten. Der Einklang von Mensch, Natur und Tieren natürlich auch bedeutet, dass sie noch immer weiterhin bestehen, nur eben mehr Qualität, weniger Quantität. Und ich glaube, das ist eine Formel, die haben wir mit unserem Wachstumsparadigma noch nicht ganz internalisiert.
Tristan, lass uns doch einmal zurück zum Thema Selbstoptimierung und Gesundheit. Du hast ja schon gesagt, das sind Themen, die der Gen Z super wichtig sind. In diesem Kontext, welche Rolle spielen denn da Milchprodukte?
Also man sieht es vor allem gerade in der Spitze der Gesundheitsbewegung, wenn man so möchte, und das ist natürlich die ganze Fitnessbewegung, ist relativ klar, dass dort natürlich wir sehr, sehr viel Eiweiß brauchen und wir schnell konsumieren müssen und viel davon brauchen. Und da setzen die Milchprodukte an. Also es ist kein Zufall, dass diese ganzen High-Protein-Products, die jetzt gerade auf den Markt kommen, das sieht man in jedem Supermarkt, da steht immer ganz groß drauf, wie viel Eiweiß drauf ist, dass die extrem ziehen. Ja, die funktionieren ja extrem gut. Es ist natürlich assoziativ total nachvollziehbar, dass man sagt, okay, also vegan, das ist mir zu weit, sage ich jetzt mal aus Konsumentensicht. Aber vegetarisch, das ist gut für die Seele, gut für die Natur und gut noch für mich und macht mich sogar noch fitter. Also ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den Milch jetzt setzen kann. Ja, und das tut die Branche, glaube ich, auch mittlerweile relativ erfolgreich.
Ich will jetzt auch noch mit euch ein bisschen dann doch auch in die Zukunft blicken, weil das ist ja auch Teil des heutigen Podcasts. Ich brauche ja gar keine Glaskugel, denn ich habe ja dich, Tristan. Was sind denn die weiteren Trends, wenn es um den Verzehr von Milchprodukten geht?
Also es ist jetzt gerade abzusehen, dass wir momentan jetzt natürlich eine extrem hohe Diversifizierung an Produkten haben. Wie das so oft ist am Markt, werden dann ein paar verschwinden. Das wird sich nicht monopolisieren, aber es wird sich meines Erachtens ein wenig reduzieren. Ich glaube, was vor allem weiterhin passieren wird, ist, dass gerade der vegetarische Konsum, wo ja eben die Milch auch stark mit drin ist, glaube ich, immer mehr an Wert gewinnen wird, weil man merkt, dass diese Zuspitzung auf völlig vegan oder sozusagen nur Tiere und nur Fleisch, das gibt's ja auch so ein paar Leute, ja, da sieht man immer den Kulturkampf sehr schön, das ist so die Ecke Fridays für Hubraum und so viel Wurst wie nur geht, ja, dass diese beiden Extreme eigentlich mehrheitsfähig sind. Und wenn man da ein bisschen in die Trendprognostik immer hineinschaut, sieht man, das Mittelfeld aus diesen beiden Extremkonsumsformen, das nennt sich Flexitarismus. Ja, das ist wieder so ein Trendwort. Und es ist aber so, dass mittlerweile, das wissen, glaube ich, viele Deutsche gar nicht, 42% der Deutschen schon so konsumieren. Ja, also Fleischkonsum geht stetig runter. Man schaut eben darauf, dass man sich vegetarisch, auch manchmal vegan ernährt. Und das ist natürlich für die Milchindustrie natürlich gefundenes Fressen, wenn man so möchte. Vor allem, weil Käse natürlich auch ein Genussmittel ist, dass man einfach nicht vegan nachgebaut kriegt. Also ich, wie gesagt, ich probiere mich ja durch all diese Sachen durch und ich bin jetzt nicht so auf der absoluten Stinke-Käse-Ecke unterwegs, aber ich mag meinen Käse, meinen Cheddar vor allem doch sehr gerne. Das klappt noch nicht. Da haben wir wahrscheinlich Hunderttausende oder zumindest Zehntausende Jahre Erfahrung mit, wie man Milch in Einzelteile zerlegt und wie man es dann eben in die tollsten verschiedenen Kreationen packt. Also ich glaube, da in diesem Mittelmaß, in den Flexitariern, da ist die Milch sehr gut angesiedelt. Und das sind eigentlich ganz gute Nachrichten, dass sich die Extreme reduzieren und dass eben das Flexitarische Überhand gewinnen wird. Einerseits wegen Gesundheit, andererseits auch wegen der Nachhaltigkeit. Eine wunderbare Angelegenheit und endlich mal zu einem Thema eine bisschen positive Prognose.
Ihr Lieben, ich finde, wir haben jetzt erstmal genug über das Thema Gesundheit gesprochen. Ein Thema, was ja auch schon ganz am Anfang mal gedroppt wurde, ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Und da möchte ich gerne wissen, lieber Tristan, welche Rolle spielt Transparenz, wenn es um Nachhaltigkeit geht?
Also ich würde jetzt eine sehr ketzerische These aufstellen, die sicherlich widerlegt werden wird. Aber es wird ja immer gesagt, wir brauchen mehr Transparenz, wir brauchen mehr Transparenz, wir brauchen mehr Transparenz. Kein Konsument der Welt will sich bei jeder Produktentscheidung endlose Listen durchlesen und dann irgendwelche Prüfungen dieser Listen durchlesen müssen, um zu entscheiden, ob das, was er jetzt konsumiert oder sie konsumiert, moralisch verträglich ist oder nicht. Also was wir brauchen, meines Erachtens ganz dringend, sind funktionierende Gütesiegel. Ja, wo ich dann mir nicht so viel Gedanken darüber machen muss, sondern ich sehe das Siegel und dann funktioniert es und dann kann ich reinen Gewissens, wenn man so möchte, dieses Produkt kaufen. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe momentan überhaupt keinen Bock auf eine gute moralische Bilanz, dann kaufe ich auch mal ein richtig schlechtes Produkt, von mir aus. Aber dann weiß ich es, dann kann ich diese Entscheidung treffen. Weil diesen ganzen Druck auf die Konsumenten und Konsumentinnen überzulagern, die sowieso schon genug zu tun haben, das halte ich für ein bisschen fies. Ja? Also ich verstehe das Bedürfnis nach Transparenz, aber ich glaube, die Profis müssen sich mit der Transparenz beschäftigen und es dann für den Konsumenten so übersetzen, dass er sie nicht so lange sich da reinlesen muss, sondern einfach weiß, okay, das passt.
Nachhaltigkeit ist ja auch ein ganz weiter Begriff und ich glaube, die Verbraucher interpretieren das für sich natürlich auch unterschiedlich. Ne? Also Nachhaltigkeit kann für den einen, ich kaufe regional sein, es kann aber auch sein, ich kaufe statt Plastik Glas oder ich kaufe nicht, was eingepackt ist, sondern was unverpackt ist. Also da gibt es ja unglaubliche Möglichkeiten, wo man dann doch so ein bisschen variieren kann und auf der anderen Seite natürlich, Siegel sind für die Verbraucher schon natürlich ein Hinweis, ein Indikator, ob ich da jetzt mit reinem Gewissen einkaufen kann oder nicht. Und andererseits, wie du gesagt hast, man will auch jetzt nicht die Zeit und schauen, ist da jetzt alles richtig oder nicht. Und wie weit ist eigentlich diese Wertschöpfungskette von Nachhaltigkeit? Wo fängt das denn an? Und da sind die Verbraucherinnen auf jeden Fall auch überfordert in dem Moment.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung guckt ja immer, was sollten wir so am Tag essen, damit wir gut durch den Tag, aber auch allgemein gut durchs Leben kommen. Und Milch und Milchprodukte sollen weiterhin konsumiert werden. Es wurde auch zum allerersten Mal nicht nur geschaut, was ist gesund für den Menschen, sondern was ist eben auch gut für die Umwelt. Und da eben auch der Hinweis, trinkt oder esst weiterhin Milch und Milchprodukte, denn das ist gesund. Tristan, wie schätzt du das ein? Würdest du sagen, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Daumen hoch, hat da recht?
Natürlich. Also ich komme ja überraschenderweise auch aus dem Feld der Kultur- und Sozialanthropologie, habe mich also beschäftigt mit wie Gesellschaften und wie Stämme sich entwickeln. Und ganz oft ist es eben so, dass gerade so etwas wie Milch sich kulturell über so eine lange Zeit durchgesetzt hat, weil es eben einen intrinsischen Vorteil auch bietet. Deswegen haben wir zum Beispiel in Deutschland großteils ja auch Enzyme, die das Zeug verdauen können. Ja, das besteht nicht, weil jetzt die Milchindustrie sagt, ihr müsst das weiterhin konsumieren, sondern es besteht, weil es einen intrinsischen Mehrwert für Menschen, für ihre Gesundheit, auch fürs Erwachsenwerden, also fürs Größerwerden und so weiter hat. Also ich halte das für massive Polemik zu sagen, dass es jetzt verschwinden sollte oder sowas. Was früher gut war, wird in Zukunft auch noch gut sein. Also da würde ich dem schwer zustimmen.
Ihr beiden, wir haben jetzt viel gesprochen. Ich habe eine Menge gelernt. Ich bin mir sicher, die ZuhörerInnen auch. Eine Frage noch an euch. Und zwar, gibt es ein Milchprodukt, auf das ihr weder gestern noch heute oder übermorgen verzichten wollt. Ich kann es mir schon ein bisschen denken.
Über das wir gar nicht gesprochen haben, ist Eiscreme.
Eiscreme, stimmt.
Ist auch ein Milchprodukt. Oh, also es gibt natürlich auch wasserbasierte, aber Eiscreme ist eigentlich auch milchbasiert.
Ich bin besessen von Eiscreme. Was ist denn deine Lieblingssorte?
Was ist meine Lieblingssorte? Ich glaube tatsächlich Vanille.
Ach, so ein Klassiker bist du, ne? Das finde ich gut. Finde ich gut. Ich mag das. Ich finde ja immer, also ich bin auch immer für Innovation, aber wenn dann da irgendwie Petersilie, Balsamico und Thymian in dem Eis ist, denke ich mir so, das ist eigentlich ein Salat, meine Lieben. Eiscreme isst man auch ein bisschen, weil es auch ein bisschen guilty pleasure-mäßig wehtun darf. Und deswegen bin ich bei Vanille auch immer dabei. Tristan, die erste Frage an dich, was ist dein Lieblingseis? Und dann die zweite wäre, auf welches Eisprodukt, auf welches Milchprodukt würdest du niemals verzichten wollen?
Mein Lieblingseis ist noch immer Schlumpfeis, das Blaue, das ist aus meiner Kindheit noch.
Oh wow.
Und das Milchprodukt, also da muss ich eine Sache sagen. Also es gibt ein Milchprodukt, auf das ich nicht verzichten kann und auf eins, auf das ich sehr wohl verzichten kann. Ich liebe Ayran, das wissen jetzt schon alle, aber ich habe aus irgendeinem Grund ein riesiges Problem mit Emmentaler. So, das musste ich nur noch loswerden.
Okay, also Ayran darf niemals weg, Eiscreme auch nicht. Ich würde sagen, es ist fast eine ausgewogene und gesunde Ernährung, die wir dann zu dritt in einer Welt ohne die anderen Milchprodukte haben werden. Zum Glück gibt es ja die anderen Milchprodukte heute und morgen und auch übermorgen noch. Und genau darüber haben wir ja auch gesprochen. Und ich nehme eine ganze Menge mit. Die eine Sache ist, Trends kommen und gehen und die Milch bleibt. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr bei euch, Okjin und Tristan. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr
bis
gerne,
zum
Tristan.
Mal.
Ja, das will ich
bis
auch hoffen.
Mal. Wir sehen
und
uns wieder.
Bestimmt. Merci an alle, die zugehört haben. Und ich freue mich auch, wenn wir uns wieder hören bei Let's Talk Milch. Und wir haben natürlich eine ganze Menge anderer Folgen auch. Ne? Also sollte das hier die erste Folge sein, die ihr von Let's Talk Milch gehört habt, dann würde ich mal sagen, naja, Trend verpennt. Aber das Gute ist, alle Folgen sind noch online. Hört euch die gerne rein. Wir freuen uns drauf. Gebt uns Feedback. Und in diesem Sinne, alles Gute und bis bald.